Der Predigttext für die heutige Predigt steht in 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9. 1. Mose 11, 1 bis 9. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinear und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und wir begrüßen auch alle, die wieder mit uns verbunden sind über den Livestream. Sagen an dieser Stelle auch nochmal Danke für die vielen ermutigenden E-Mails, die wir bekommen. Und wir freuen uns auf diese Weise doch in einem großen gemeinschaftlichen Kreis miteinander verbunden zu sein. Die Menschheit hat zu allen Zeiten bestimmte Träume geträumt, wie sie sich so ihr Zusammenleben vorstellen kann. Die Kommunisten träumten von der klassenlosen Gesellschaft, die Humanisten von der Bildungsgesellschaft, viele Globalisten träumen von der Einheit aller Menschen. Keine Nationalstaaten mehr, keine Länder und Völker. Und das kann man ja dann noch weiter nach unten buchstabieren. Keine Bundesländer mehr in Deutschland, kein Föderalismus mehr, keine miteinander konkurrierenden Machtfaktoren, sondern Zentralisierung um jeden Preis. Mehr Macht konzentriert in immer weniger Händen. Das ist Vers 4 unseres Predigttextes aus 1. Mose 11. Und sie sprachen wohl an: Lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Es geht also um nicht weniger als die ganze Erde, die hier im Blick ist. Kol Haaretz im Hebräischen. Und diese globale Perspektive prägt den gesamten Text. Sie umfasst ihn als Klammer. Das beginnt im ersten Vers, die ganze Erdbevölkerung, etwa übersetzt Menge, die ganze Erdbevölkerung hatte eine einzige Sprache und einerlei Worte. Und die Klammer schließt sich im letzten Vers, wo es dann heißt: Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Das ist Globalisierung als Thema heute. Und wir fragen, was passiert hier eigentlich? Und wir staunen erneut darüber, dass die Bibel uns in die großen strategischen Fragen der Weltgeschichte mit hineinnimmt. Warum? Wir hätten es manchmal lieber etwas privater, etwas überschaubarer, etwas kleiner. Das finden wir in der Bibel auch. Da wird manchmal der letzte Winkel unseres Herzens ausgeleuchtet, wie zum Beispiel in Hebräer 4, wo es in Vers 12 heißt: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Bis in den letzten Winkel des Herzens wird da geschaut. Da werden unsere privatesten Sehnsüchte angesprochen. Aber dann wieder zieht uns der Schöpfer hinein in seine großen Gedanken. Und in diesen neun Versen heute Morgen geht es um nicht weniger als die Einheit der Menschen auf diesem Globus. Und deshalb auch der Titel dieser Predigt, Sie finden das auf dem schönen Thumbnail: Alle Menschen werden Brüder. Einheit als Segen oder Fluch? Alle Menschen werden Brüder. Sie wissen, Das ist Dichtung von Friedrich Schiller, vertont durch Beethovens Neunte. Ein sehr selbstbewusstes Lied, Europahymne, alle Menschen werden Brüder. Und ich sage es gleich am Anfang, dass wir ausgerechnet heute am 18. April 2021 gerade diesen Text miteinander studieren, das liegt an der Eigendynamik einer Predigtreihe. Ich habe diesen Text nicht extra für heute ausgesucht. Ich sage das gleich vorweg, sondern das ist ja inzwischen die 26. Predigt über die Genesis. Und Sie wissen das, wenn nicht gerade das Kirchenjahr uns ein besonderes Thema vorgibt, wie zum Beispiel Karfreitag oder Ostern, dann arbeiten wir uns in der Regel in unserem biblischen Buch Schritt für Schritt, Kapitel für Kapitel voran. Und nachdem letzten Sonntag Kapitel 10 abgeschlossen wurde, die Völker vor Gott, geht es heute eben mit Kapitel 11 weiter. Und Sie werden noch sehen, warum ich das heute extra betone. Der Turmbau zu Babel trifft einen Nerv, der unser Land, unser Volk zurzeit leidenschaftlich umtreibt. Zumindest jene, die mit offenen Augen durch diese Welt gehen und die ihre Kommunikation nicht auf den Bildschirm ihres Smartphones beschränken. Und darum lassen Sie uns sofort hineingehen in diese Situation von Babel. Wir hatten letzten Sonntag gesehen, den globalen Plan des Schöpfers für die ganze Völkerwelt. Diesen Auftrag, sich auszubreiten über den gesamten Globus. Als gute Haushalter sollen die Völker sich die gesamte Erde untertan machen. Sie sollen die Welt gestalten in friedlicher Koexistenz als Gottes Mitarbeiter und ihm Verantwortliche. Aber von Anfang an gab es Widerstände gegen diesen Plan und gegen diesen Auftrag. Und wir hatten einen Protagonisten kennengelernt, der offensichtlich einen Gegenplan verwirklichen wollte. Ein Mann namens Nimrod. Nimrod heißt übersetzt so viel wie Empörer, Rebell, da kann man wirklich sagen, Nomen est Omen, also der Mann passt zu seinem Namen. Und über den hatten wir gelesen, er war der erste, Kapitel 10, Vers 8, er war der erste Gewaltherrscher auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, daher sagte man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war Babel, sowie Erech, Akkad und Kalne im Lande Shinear. Er baut dort ein Machtkartell auf. Nimrod will statt Machtverteilung die Konzentration von Macht in möglichst wenigen Händen. Am liebsten nur in seinen eigenen. Statt Völkerverteilung über die Welt will Nimrod Zusammenrottung, Zentralisierung. Und es spricht vieles dafür, dass er der strategische Kopf hinter den Aktivitäten ist, von dem wir jetzt in Kapitel 11 lesen. Das vermutet auch der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der bekanntlich im 1. Jahrhundert schrieb. Es ist wahrscheinlich, dass Nimrod diese Völkerwanderung in Richtung Osten motiviert und organisiert hat, von der wir in Vers 2 lesen. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Shinear und sie ließen sich dort nieder. Und das Ganze geschieht, wie wir gleich sehen werden, mit einem ganz bestimmten Ziel. Aber bevor die Bibel diese Umbrüche schildert, hält sie zunächst fest, was der Ausgangszustand war, damit wir zwischen vorher und nachher eben unterscheiden können. Und ich sage es ganz deutlich, nicht nur die Globalisierer wollen Einheit, sondern auch der Schöpfer selbst. Das lesen wir im ersten Vers und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Das ist die erste Form von Einheit unter den Menschen, die wir hier finden. Erstens geschenkte Einheit. Wenn Sie mitschreiben, erstens geschenkte Einheit. Es ist eine natürliche Einheit. Es ist eine von Gott gegebene Einheit und diese Einheit ist begründet in der Sprache. Eine einzige Sprache und dieselben Worte steht hier. Man bedenke, zu dem Zeitpunkt war der Sündenfall ja bereits passiert. Die Sintflut lag schon hinter ihnen. Und trotzdem hat Gott die Hand immer noch nicht abgezogen von seiner Menschheit. Die Sonne scheint weiter über Gerechte und Ungerechte. Die Botschaft des Regenbogens steht fest am Himmel. Gott wird nicht aufhören lassen, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und nach wie vor gilt sein Auftrag, macht euch die Erde untertan. Schon in Kapitel 1, Vers 28 zu Adam und Eva gesagt, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. herrscht im allerbesten Sinne des Wortes, gestaltet, beschützt, verwaltet. Dieser Auftrag gilt. Und noch immer, trotz des Sündenfalls, teilen die Menschen zu diesem Zeitpunkt ein Pfund, das der Schöpfer ihnen und nur ihnen, nur den Menschen als besondere Ausstattung geschenkt hat, nämlich eine gemeinsame Sprache, eine Universalsprache. Wir wissen nicht im Einzelnen, wie die funktionierte. Das ist das Kennzeichen der sogenannten Gottebenbildlichkeit, der Imago Dei. Dass wir sprechen können. Und verbunden mit dem Sprechen ist das eigenständige Denken. Und damit auch verbunden die Fähigkeit, aber auch die Pflicht, moralische Entscheidungen zu treffen und zu kommunizieren. Das hängt alles mit der Sprache zusammen. Und das ist alles speziell von Gott, seinem Ebenbild gegeben, dem Menschen. Und das ist noch da nach dem Sündenfall. Gott hat der Sprache von Anfang an schöpferische Kraft verliehen. Gott selbst hat die Welt durch das Wort erschaffen. Gott sprach und es geschah, haben wir gelesen. Und als Adam in die Gestaltung der neu geschaffenen Welt einbezogen wurde, da sollte er dies mit welchem Instrument tun? Mit dem Mittel der Sprache. Hier steht es doch in 1. Mose 2, Vers 19 und 20. 1. Mose 2, Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch, also Adam, jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Die Sprache, das Wort, hat Gewicht. Und deswegen, liebe Leute, Worte sind nicht Schall und Rauch. Das gilt bis heute. Worte haben Macht. Deswegen schreibt Jakobus in seinem dritten Kapitel, dass die Zunge, Kapitel 3, Vers 5, ein kleines Glied ist und sie ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Die Macht von Worten, die Macht der Sprache. Eine Zunge und eine Sprache. Und das ist der Grund, wissen Sie, warum sich Diktatoren vor Dichtern fürchten. Das ist der Grund. Warum hat denn die DDR Wolf Biermann oder den Lyriker Rainer Kunze durch die Stasi verfolgt und ausgebürgert, weil sie die Macht des Wortes fürchtete? Und Alexander Solzhenitsyn, der 1970 den Literaturnobelpreis erhielt und es nicht wagte, zum Empfang des Nobelpreises die Sowjetunion zu verlassen, weil er fürchtete, sie würden ihn, den Dissidenten, nicht wieder zurückreisen lassen, sagte in seiner Nobelpreisrede, die dann schriftlich eingereicht wurde, ein Wort der Wahrheit überwindet die ganze Welt. Alexander Solzhenitsyn. Ein Wort der Wahrheit überwindet die ganze Welt. Zitat Ende. Alle Welt hatte eine Sprache, lesen wir hier in unserem ersten Vers. Und dieselben Worte. Und darum hat gemeinsame Sprache auch eine starke Bedeutung für die Identität eines Volkes. Es gibt keine wirkliche Integration ohne Sprache. Und darum ist der Sprachenstreit etwa in Belgien eine dauernde politische Wunde zwischen Flamen und Wallonen. Die einen Niederländisch, die anderen Französisch, oder denken Sie an Kanada, zwischen den Anglo-Kanadiern und den Franco-Kanadiern. Das ist ein echtes Problem. Las vor einiger Zeit von einem blinden Franco-Kanadier, der einen Englischkurs an der Universität in Brunswick machen wollte. Und er hatte, weil er blind war, ein Blindenhund. Und der Blindenhund verstand nur Französisch. Und deswegen wollte die Universität diesen Blindenhund eigentlich von dem Sprachkurs ausschließen, weil sie sagte, hier wird nur Englisch gesprochen. Und wenn dieser Hund nur französische Befehle hört, muss er hier raus. Ne? Er hat dann am Ende doch dabei bleiben dürfen. Sprache ist gewichtig, verstehen Sie? Das gilt sogar schon für die Worte sündiger, sterblicher Menschen. Das gilt sogar für Blindenhunde, ob sie diese Sprache verstehen oder nicht verstehen. Und wie viel mehr gilt es für Worte, die von Gott beglaubigt sind? Deutlichster Beweis, wodurch wird ein Mensch für die Ewigkeit gerettet? Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt. Sprache. So kommt der Glaube aus der Predigt und die Predigt, oder aus der Botschaft könnte man das auch übersetzen, und die Botschaft wird vermittelt durch Sprache. Und deswegen vertraut Gott seinem wichtigsten Geschöpf, dem Menschen, Worte an und einzelne Wörter. Und ihr Eltern, es ist euer Vorrecht, eurem Kind die Sprache beizubringen. Was für ein Vorrecht. Ihr dürft sie sprechen lehren. Ihr dürft ihnen Worte schenken. Und unser Vers unterstreicht die Wichtigkeit der Sprache noch durch diesen Parallelismus. Das erste Wort könnte man auch etwas freier mit Lippe übersetzen. Eine einzige Lippe, das ist also das Instrument des Sprechens. Und dieselben Worte, das ist das Ergebnis des Sprechens. Dieser Parallelismus unterstreicht das nochmal. Und diesen Schatz der gemeinsamen Sprache sollen die Menschen als ein hohes Gut nutzen, weil die Sprache zusammenbringt, weil die Sprache gemeinsames Handeln möglich macht. Was für ein Vorrecht. Und darum ist es in allen unseren Gemeinschaften, von der Ehe bis zur Gemeinde, bis zum Freundeskreis, wichtig, dass wir genügend miteinander reden. Und wie wir miteinander reden und welche Wörter wir verwenden und welchen Geist wir unserem Reden zugrunde liegen lassen. Das ist wichtig. Wenn du das in dieser Situation nicht gesagt hättest, es hing an einem Wort. Und deshalb bin ich zurückgekommen. Zum Beispiel. Mit der Fähigkeit zum Wort gibt Gott dem Menschen aber auch eine besondere Verantwortung. Sie sollen sich untereinander verständigen, um gemeinsam den Auftrag des Schöpfers zu erfüllen. Gute Haushalterschaft, Ausbreitung über die Erde, macht sie euch untertan, gestaltet sie. Eine geschenkte Einheit. Aber es kommt anders. Und an die Stelle der natürlichen Einheit, die Gott geschenkt hat, tritt eine erzwungene Einheit, die der Mensch selber machen will und mit der er seinem Menschenbruder letztlich die Freiheit raubt und ihn versklavt. Und das ist der zweite Punkt, den wir hier sehen. Gemachte Einheit. Nach der geschenkten Einheit kommt die gemachte Einheit. Das ist das zweite. Die erzwungene Einheit. Und wie das geschieht, zeigen uns die Verse 2 bis 4. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Chinea und sie ließen sich dort nieder und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steinen, man kann sagen auch Ziegel als Steine und Asphalt statt Mörtel oder Asphalt als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Das sind harmlose Beschreibungen, aber in diesen Beschreibungen geschieht etwas Unheimliches. Gemeinsame Bewegung in Osten, Vers 2, das ist vergleichbar mit dem Aufbruch der germanischen Völker, etwa bei der Völkerwanderung. Hier ist der Zielpunkt das Euphrattal, Babylonien. Und was ist das Ziel dieser Bewegung? Was soll da geschehen? Lesen wir in Vers 3. Lasst uns das Material herstellen und dann Vers 4, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Die Menschen nutzen diese Möglichkeit, die Gott ihnen mit der gemeinsamen Sprache schenkt. Die Stärke, die sie in ihrem Miteinander jetzt geschenkt haben, sie nutzen das nicht, um gemeinsam Gottes Plan auszuführen, um sich die Erde Schritt für Schritt untertan zu machen, um sie miteinander zu gestalten und arbeitsteilig vorzugehen. Nein, sie missbrauchen ihre Möglichkeiten als Anreiz, um sich von Gott zu emanzipieren und sich gegen ihn zu erheben. Das steckt in diesem trotzigen Wollern. Zweimal steht das hier, Vers 3 und Vers 4. Diese gegenseitige Anfeuerung, diese gegenseitige Anstiftung, das gemeinsame Projekt lebt von der gemeinsamen Kommunikation. Wollan, lasst uns loslegen. Und das ist hochinteressant, während Kapitel 10 vor allem die Verantwortung von Nimrod gezeigt hat. Er war so der Spiritus Rector, der innere geistige Anführer dieses Projektes. Sieht man hier, dass er allein das niemals geschafft hat, sondern dass es viele Helfer gibt, die mitmachen und die deshalb auch mitschuldig werden an diesem Aufruhr, weil sie mitmachen. Helmut Frey sagt zu dieser Stelle, leise klingt in dieser sich gegenseitig anfeuernden Gemeinschaftsverbundenheit die Freude und das Kraftgefühl einer Gemeinsamkeit an, die nicht mehr als Geschenk von oben genommen wird, sondern losgelöst von oben. Wir machen das, wir schaffen das, wohlan. Und hier in Vers 3 sehen wir diese kulturellen Gestaltungsmöglichkeiten, Ziegel und Asphalt oder Erdharz, das ist als Baumaterial für die Region in Babylon dort bekannt. Das ist der Hinweis auch auf die frühe Entwicklung einer Baukultur, der Mensch kann gestalten. Hatte man sich vorher auf Steine beschränkt, getrocknet in der Sonne wie in Ägypten und Assyrien, wird das Material jetzt belastbarer, es wird nachhaltiger, es wird wahrscheinlich auch in größerer Menge produziert, die Nachhaltigkeit verbessert und alles steht im Dienst, ja, wir würden heute sagen, der Urbanisierung, also der Verstädterung, wie man heute sagt. Denn nur durch diese Verstädterung kann man ja die Zusammenballung der Menschen und auch die Kontrolle der Menschen in den Griff bekommen. Auf dem platten Lande können die Leute sich viel besser verteilen. Verstädterung ist wichtig für Kontrolle. Und das ist übrigens ein gutes Beispiel für die Bedeutung von Kultur. Also Baukultur hier, die der Mensch mit seinen Ideen gestalten kann, mit seiner Kreativität. Es kommt immer darauf an, wofür diese Dinge in Dienst genommen werden. Verstehen Sie, man hätte diese bautechnische Entwicklung auch zur Umsetzung von Gottes Plan verwenden können im Sinne des Auftrags, macht euch die Erde untertan. Das hätte man auch wunderbar mit den Ziegeln und mit dem Asphalt machen können. Aber der Mensch, der Kultur entwickelt, der Mensch, der mit Kultur umgeht, bringt immer auch sein Herz mit. Und seine kulturelle Betätigung, egal, Baukultur, Gestaltung, Dichtung, alles, was mit den Möglichkeiten menschlicher Kreativität verbunden ist und menschlichen Entdeckergeistes, all das wird nie mehr neutral umgesetzt werden, sondern es wird immer im Dienst eines Motivs stehen. Und Gottes Wort legt den Finger schonungslos auf die Wunde und zeigt uns das sündige Motiv, mit dem diese Kulturtechnik angewendet wird, dass wir uns einen Namen machen. Also wir haben ein Doppelmotiv, wenn Sie so wollen, sich einen Namen zu machen, Eigenruhm, zwecks Macht und dann zwecks Verweigerung des Gehorsams gegenüber dem Auftrag, dass wir uns einen Namen machen, damit wir Gott nicht gehorsam sein müssen und uns nicht zerstreuen. Noch einmal Helmut Freier sagt, das Kraftbewusstsein schwillt an zum Streben, das alle Schranken zerbrechen wird. Die letzte Abhängigkeit von einer ewigen Macht abschütteln, den Fuß in den Himmel setzen wird und den Namen Mensch an die Stelle Gottes in die Sterne schreiben will. Ein titanisches Aufbegehren kommt hier zum Ausdruck. Das ist die Absicht hinter dem Turmprojekt, wie Frei sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Die Menschen wollen sich und ihr Ego erheben. Sie wollen nicht Gottes Herrschaftsauftrag ausführen, sondern sie wollen selber Herren sein. Wir sind die Herren. Das ist die Absicht. Thielicke beschreibt es so in seiner Predigt über diesen Text: So schafft der Mensch sich ein architektonisches Symbol seiner Größe. Das ist dieser Turm. Ein architektonisches Symbol seiner Größe. Er bekommt die Krankheit der Gigantitis. Er muss jetzt dauernd etwas tun, durch das er sich und seine Größe bestätigt. Der Turm als Motivationshilfe und als Statussymbol. Und um dieses Projekt will man jetzt die Menschenmassen scharen. So soll das ja funktionieren. Man will ihnen ein Ziel geben. Man will ihnen ein Wir-Gefühl vermitteln. Wohlan, wir bauen den Turm. Jeder ist dabei. Jeder hat irgendeine Bedeutung dabei. Und zugleich bekommt man damit ein Instrument in die Hand, um die Massen zu kontrollieren und zu disziplinieren. Wer jetzt noch abseits steht, wer jetzt noch sein eigenes Ding machen will oder vielleicht sogar Gottes Ding, dass er sagt, ich will aber hier nicht mitbauen, ich will losziehen und die Erde gestalten, wie Gott gesagt hat, wer sich sozusagen diesem Massenprojekt widersetzt, wer es jetzt noch wagen sollte, sich dem Nimrod-Plan zu entziehen, wer sich jetzt noch trauen sollte, auszuscheren aus der Menschengemeinschaft, ja, kann der etwas anderes sein als ein Verräter in der gemeinsamen Sache? Ein Quertreiber? Ein Fundamentalist? Ist es nicht an der Zeit, dass wir den gemeinsam erziehen, damit auch gefälligst jeder weiß, wie er zu denken und zu funktionieren hat in dieser Turmbaugesellschaft? Der holländische Maler Pieter Bruegel, niederländische Renaissance, hat in einem berühmten Gemälde, das mir noch jemand zukommen ließ, auf das er mich aufmerksam machte, hat in einem berühmten Gemälde seine Vorstellung vom Turmbau zu Babel dargestellt. Viele von Ihnen werden dieses Gemälde schon gesehen haben. Und nun ist interessant, wenn Sie eine Rundführung durch das Europäische Parlamentsgebäude in Straßburg machen, dann bekommen Sie in der Regel von den Fremdenführern dort die treuherzige Ankunft, dass der Bau des EU-Parlaments in Straßburg sich orientiert an dem Turmbaubild von Bruegel. Verstehen Sie, was das bedeutet? Und es existiert ein Plakat, ich habe es gesehen, das von der EU herausgegeben wird, das diesen Turm von Bruegel in der Mitte hat, im Zentrum. Und daneben steht, we can all share the same star. Hat man einen Stern und in diesen Stern die Symbole aller Weltreligionen hineingestaltet. Also wir können alle an dem gleichen Stern Anteil haben mit unseren verschiedenen Religionen. Was aber noch wichtiger ist, dass man auf die andere Seite neben diesem Turm des Bruegel-Bildes den Satz oder das Motto geschrieben hat, Europe, many tongues, one voice. Also Europa, viele Sprachen, aber eine Stimme. Und daneben der Turm von Bruegel. Und Sie wissen, was das bedeutet. Das heißt, das, was Gott als Gericht gestaltet hat, das drehen wir einfach ins Gegenteil. Wir machen den Turmbau und wir gewinnen wieder die vielen Sprachen, aber reden trotzdem mit einer Stimme. Wir schalten die Wirkung des Turmbaus zu Babel gewissermaßen aus und drehen sie ins Gegenteil. Und entsprechend hat man eben das Europaparlament dort in Straßburg nach dem Vorbild dieses Bruegel-Gemäldes gestaltet. Da mag nun jeder seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Der Turm als Ideologie, der Turm entweder als richtiger, realer Turm, aber es gibt auch viele symbolische Türme. Es gibt eine ganze Liste solcher Statussymbole, solcher menschheitsverbindender Projekte, um die man Menschen schart. Und das reicht bis in unsere Zeit. Das reicht etwa bis hin zur Menschheitsaufgabe diverser Willkommenskulturen. Oder es reicht bis zur Menschheitsaufgabe einer drastischen CO2-Verhinderung, ohne welche die Welt angeblich dem Feuertod entgegenstreben würde. Und da müssen alle mitbauen. Darum werden alle geschart. Verstehen Sie, die Nimrods brauchen solche Türme. Die Nimrods brauchen Symbolprojekte als Sinngeber und als Instrument zur Disziplinierung der Massen. Und um diese Türme herum müssen sich dann alle versammeln. Dem haben sich alle zu verschreiben. Und wehe denen, die es wagen sollten, da auszubrechen. Sie haben keinen Anspruch auf Würde, sie haben keinen Anspruch auf Respekt und sie haben schon gar keinen Anspruch auf eine andere eigene Meinung. So wie es der Diktator Idi Amin einmal zynisch formulierte, ich garantiere Freiheit der Meinungsäußerung, aber nicht Freiheit nach der Meinungsäußerung. Idi Amin. Und hier in Genesis 11, da finden wir zum ersten Mal in der Bibel das programmatisch dargestellt. Eine von Menschen gemachte, eine organisierte, künstliche Einheit im Dienst der Selbstbehauptung des Menschen und der Selbstverherrlichung gegenüber Gott. Das Bauprojekt soll es jedem ins Herz schreiben, jedem vor Augen malen. Gemeinsam sind wir stark. Wenn wir zusammenhalten, dann können wir es schaffen. Dann können wir sogar Gottes Pläne durchkreuzen, von wegen, dass der Turmbau zu Babel eine schlechte Sache war. Wir machen eine gute Sache daraus. Wir können das. Wir müssen nur zusammenhalten. Und so will der Turm die Menschen aneinander binden, sie zusammenschweißen wie der Asphalt, die Ziegel und dadurch garantieren, dass sie sich eben nicht aufteilen und über die Erde zerstreuen. Der Turm wird zum Prototyp einer menschlich erzwungenen Einheit. Verstehen Sie, für sich genommen wäre der Turm gar nicht so wichtig. Es steht hier auch nicht, wie ich früher mal dachte, als ich das im Kindergottesdienst hörte, dass die Menschen sich mit einem primitiven Weltbild vorstellen, sie könnten gewissermaßen über diesen Turm in den ewigen Himmel hineinsteigen. Das ist gar nicht das Thema. Und einige sensible Ausleger haben bemerkt, dass dieser Turm ja eine Ersatzreligion ist. Das ist kein Zeichen von Stärke. Schauen Sie mal, was die als Baubegründung angeben in Vers 4. Damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Das fürchten die nämlich. Was hält uns überall überhaupt zusammen? damit wir ja nicht zerstreut werden. Wie können wir diese Zentrifugalkräfte, die uns auseinanderziehen wollen, wie können wir die bändigen? Was haben wir zu bieten? Was hält uns zusammen? Und sie ahnen, dass es schwer werden könnte, die Leute zu überzeugen, weil man nichts mehr hat, wovon man selber überzeugt wäre, außer dem Willen zur Macht. Außer dem Willen zur Macht. Und darum braucht es den Turm. Als Mitte einer neuen Zivilisation und einer neuen Zivilreligion, mit der man die Zeitgenossen auf Linie bringt, mit deren Hilfe man auch die guten Schafe von den bösen Selberdenkern trennen kann. Wehe, wer sich dem verweigert. Nachdem Gott erstmal beseitigt wurde, wird auf einmal vieles möglich. Thielicke hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Er schreibt, die obere Grenze, also der Himmel, Gott ist verschwunden. Und die Menschen haben den Himmel evakuiert, sie haben ihn leergeräumt. Und nun wollen sie selbst das Vakuum füllen und wollen selber zum Übermenschen avancieren. Und diejenigen, die die Machthebel erobert haben, die zwingen den Rest der Menschheit in diese gemachte Einheit hinein. Und noch immer hat die Erde eine einzige Sprache. Hier in Genesis 11, und das ist wirklich aufregend, und ich muss sagen, wir sind aber auch nicht die Ersten, denen das auffällt, also es ist keine ganz neue Entdeckung, aber es überfällt einen immer wieder, da stoßen wir auf die keimhafte Vorform der sogenannten Globalisierung. Ganz eindeutig, der Mensch will das Ganze der Welt in den Griff nehmen. Und er will das Ganze nach seinen eigenmächtigen Plänen zu seinem eigensüchtigen Ruhm gestalten, ohne Gott, nein, gegen Gott, gegen Gottes ausdrücklichen Auftrag. Die Kommunisten haben es versucht, gegen Gott. Die Nazis haben es versucht, gegen Gott. Die haben sich auf den Herrgott berufen, aber das war nicht der Gott der Bibel. Der Islam hat die Weltbeherrschung ebenfalls auf seiner Agenda. Nicht mit dem Gott der Bibel, sondern durch den Allah des Koran. Und auch die Protagonisten des Great Reset streben, wenn auch höflicher verpackt, genau diesem Ziel entgegen. Sie können das in diesem schon mehrfach zitierten Buch, Der große Umbruch, nachlesen. Dort schreibt Klaus Schwab, der von unserer Kanzlerin so hoch gelobte, auf Seite 292 über genau diesen Plan. Es ist unsere Pflicht, den Stier bei den Hörnern zu packen. Die Pandemie bietet uns diese Chance. Sie stellt ein enges Zeitfenster zum Neuerfinden und Neustarten unserer Welt dar. Also man will nicht weniger als die Welt neu erfinden, als die Welt neu starten. Und weiter schreibt Schwab auf Seite 292, wir sollten uns ändern. Wird die Pandemie die Tür zu einer besseren Zukunft öffnen? Wird es uns gelingen, unser globales Heim in Ordnung zu bringen? Werden wir, immer die Frage, wer ist das wir, werden wir den großen Umbruch in Gang setzen? Ein Neustart ist eine ehrgeizige Aufgabe. Aber wir haben keine andere Wahl, als unser Bestes zu geben, um diese Aufgabe zu bewältigen. Und wenige Seiten später, auf 298, wird dann gesagt, dass man in Zukunft wohl schneller handeln müsse. Und deswegen ging es jetzt darum, gescheiterte Ideen, Institutionen, Prozesse und Regeln durch neue zu ersetzen. Da kommen wir gleich noch drauf. Sie haben das gehört im Originalton. Da ist auch später dann von Werten die Rede, Fairness und Gerechtigkeit. Aber wer will die definieren? Durchgängig wird Gott verschwiegen. In diesem Konzept hat Gott keinen Platz, nicht einmal eine minimale Lücke. Und ganz väterlich wird die Welt als globales Heim bezeichnet, unser Zuhause. Und Papa wird es gestalten. Aber wer ist Papa? Und wer ist Mutti? Jedenfalls, wir starten die Welt neu. Das ist keine Verschwörungstheorie, es sei denn, man sagt, die machen ihre eigene Verschwörungstheorie. Ja? Aber Sie müssen verstehen, dieser Glaube, die Einheit machen zu können, das war der Treibstoff letztlich aller Diktaturen. Wir werden alles zusammenführen. Und wir werden hier auf dieser Erde das Paradies schaffen. Und diese Strukturen, die wir hier in Vers 4 finden, diese Selbstermächtigung, verbunden mit Zentralisierung, mit Machtanhäufung, diese Strukturen, die den Menschenbruder als Untertan in eine gemachte Einheit hineinzwingen, die beginnen viel früher. In dieser Woche haben wir einen beispiellosen Vorgang der Selbstermächtigung und Zentralisierung erlebt. Eine Predigt über Genesis 11 am 18.04.2021 darf davor die Augen nicht verschließen. Sie wissen, ich spreche von der radikal verschärften Verfassung des sogenannten Infektionsschutzgesetzes, dessen erste Lesung gestern im Deutschen Bundestag erfolgte. Dieses Gesetz, das in der kommenden Woche dann durch die zweite und dritte Lesung gejagt und im Eiltempo dann schnell verabschiedet werden soll. Der bekannte Richter Jens Gnieser veröffentlichte dazu einen leidenschaftlichen Post. Und dieser Post wurde verbreitet unter anderem durch die Berliner Zeitung. Sie müssen wissen, Gnieser war bis 2019 Vorsitzender des Deutschen Richterbundes. Und Gnieser ist zurzeit Direktor des Amtsgerichtes in Bielefeld. Er schrieb diese Woche beim IFSG, also bei diesem Infektionsschutzgesetz, Zitat, dürfe es sich wohl um das am tiefsten in die Grundrechte einschneidende Bundesgesetz der letzten Jahrzehnte handeln. Und er fügt hinzu, die Pläne des Bundes hätten mit meinem Demokratieverständnis nichts mehr zu tun. Ab einer Inzidenz, wieder Zitat, von 100 nächtliche Ausgangssperren zu verhängen, obwohl von Gerichten, deren Wirksamkeit angezweifelt wurde, so Gnieser, ist eine Nichtachtung der Justiz durch die Regierung. Und dann zeigt er die Willkür auf. Er sagt, nur auf die Inzidenz abzustellen, ist bei derartig drastischen Maßnahmen willkürlich, weil die reine Inzidenz davon abhängt, wie viel getestet wird. Dies ist manipulierbar. Und deshalb greife der Bundeslockdown, Zitat, völlig unabhängig davon ein, ob überhaupt jetzt noch jemand stirbt, ob sich überhaupt noch jemand auf der Intensivstation befindet und wie viele schwere Verläufe es überhaupt gibt, Zitat Ende. Und die Korrekturmöglichkeit durch andere Institutionen, sagt Gnieser, wird durch den Automatismus massiv behindert bzw. unmöglich gemacht. Zitat, niemand kann da mehr vor Ort im Einzelfall korrigierend eingreifen. Kein Bürgermeister, kein Landrat, keine Landesregierung, nicht mal die Verwaltungsgerichte, Zitat Ende. Einzig das Bundesverfassungsgericht könnte dann Entscheidungen noch zurückweisen oder wie das im Juristendeutsch heißt, kassieren. Und Gnieser endet mit einem Appell an die Bevölkerung. Ich möchte, sagt er, daher alle bitten, schreiben Sie Ihrem Bundestagsabgeordneten und appellieren Sie an ihn, diesem Gesetz in dieser Form nicht zuzustimmen. Zitat Ende. Noch ist das Gesetz nicht in Kraft. Ich habe dieser Tage mit einem Juristen gesprochen, der Jens Gnieser persönlich kennt. Und dieser Jurist sagte mir, das ist ein ganz besonnener Mann, der nicht übertreibt. Und dem Ernst der Situation geschuldet, haben sich weitere Juristen zu Wort gemeldet, sogar aus dem Kanzleramt selbst. Die ehemalige hessische Sozialrichterin Susanne Jaritz, sie arbeitet in einer Abteilung des Kanzleramtes, sie hält dieses Gesetz für höchst fragwürdig und an bestimmten Punkten für verfassungswidrig. Und selbst die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages haben jetzt schwerwiegende rechtliche Bedenken gegen dieses Gesetz geltend gemacht. Die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages oder auch der Vizepräsident des Berliner Landesverfassungsgerichts, Robert Segmüller, warnt davor. Und neben den Juristen gab es in den letzten Stunden auch immer wieder gewichtige Voten von Medizinern. Und man hat den Eindruck, diese Mediziner haben noch einmal fast verzweifelte Appelle an die Abgeordneten gerichtet, sich diesem Plan entgegenzustellen. So unter anderem der frühere Chef der Charité, also der Vorgänger von Drosten, Professor Krüger. Gemeinsam mit Professor Stöhr, dem ehemaligen Leiter des Pandemie-Vorbereitungsprogramms der WHO. Sie haben den Abgeordneten nochmal, also wie man das Schülern erklären würde in der Oberstufe, sie haben den Abgeordneten nochmal die völlige Unzulänglichkeit des Inzidenzkriteriums vor Augen geführt. Offener Brief an alle Abgeordneten. Und Professor Schrappe, der ehemals stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrates Gesundheit. Professor Schrappe mit seiner Arbeitsgruppe, zu der auch der berühmte Pathologe Professor Püschel aus Hamburg gehört. Schrappe schreibt in einem Ad-hoc-Thesenpapier vor wenigen Tagen, es dränge sich der Eindruck einer neuen Notstandsverfassung auf, die medizinisch nicht im geringsten gerechtfertigt wäre. Sie können diese Texte nochmal in Ruhe nachlesen über meine Homepage wolfgang-nestvogel.de. Dort stehen die wichtigsten Quellen ab heute späte Mittagszeit gewissermaßen zur Verfügung. Können Sie als Nachtisch dann vielleicht verzehren. Worauf ich hinweisen möchte, es sind einige der Besten, die völlig frei von jedem parteipolitischen Interesse jetzt ihren Kopf hinhalten. Warum? Weil sie ihre Verantwortung für ein in weiten Teilen verunsichertes, verängstigtes und desinformiertes Volk wahrnehmen. Denn Sie müssen wissen, mit diesem Gesetz entmachtet der Bundestag sich noch weiter als bisher schon. Und jetzt kommen auch noch die Ministerpräsidenten dazu mit ihrer Selbstentmachtung, die fortan in dieser Frage überhaupt nicht mehr mitentscheiden dürfen. Sie legen das quasi alles in die Hände der Regierung. Was hier handstreichartig ausgehebelt wird, ist der Föderalismus. Dass die Macht verteilt wird auf viele Schultern, auf viele Institutionen, die sich gegenseitig korrigieren können. Der Föderalismus ist die Basis unserer Gewaltenteilung, Dezentralisierung. Der Föderalismus ist das Gegenteil von Genesis 11. Und diesem Fundamentalismus geht es jetzt an die Wurzel. An einem sensiblen Punkt, der unser aller Freiheit höchstpersönlich betrifft. Und der die Freiheit unserer Kinder und Enkel möglicherweise in den nächsten Jahren persönlich betreffen wird, wird nahezu unkontrollierbare Macht, wenn dieses Gesetz durchkommt, in die Hände einer Zentralregierung gelegt. Und damit könnten einige wenige, damit könnte letztlich die Kanzlerin selbst, das Volk jederzeit in einen Lockdown einsperren, weil an der Inzidenzzahl jederzeit durch Testhäufigkeit gedreht werden kann. Da kann man schon mal ins Schwitzen kommen. Und wissen Sie, wenn man den Voten dieser Juristen folgt, dann befindet sich die Bundesrepublik Deutschland heute am 18.04.2021 in einer der gefährlichsten Phasen ihrer Geschichte. Weil das Rechtsgefüge unseres Landes nicht von Terroristen angegriffen wird wie in den 70er Jahren, sondern weil das Rechtsgefüge unseres Landes von innen heraus angegriffen wird. Von jenen, die geschworen haben, es zu verteidigen. Und es war gestern, als nicht irgendjemand, sondern der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki, ebenfalls ein Jurist, in einem Interview Folgendes sagte, ich zitiere, wir leben, sagt Kubicki am 17.04., wir leben in einer gefährlichen Phase der demokratischen Entwicklung, die sehr schnell umschlagen kann in einen neuen Autoritarismus. Und Autoritarismus ist das höfliche Wort für eine diktatorische Herrschaftsform. Und weiter Kubicki, was wir für selbstverständlich gehalten haben, Rechtsstaat, Demokratie, Meinungsfreiheit, muss täglich neu erkämpft werden, sagt der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki, gestern. Sie können nicht sagen, Sie hätten es nicht gewusst. Wir begegnen hier dem babylonischen Geist von Genesis 11. Wir begegnen hier einer grimmigen Entschlossenheit zur Selbstermächtigung, die über sich keinen Gott und damit auch letztlich keine moralische Verpflichtung mehr anerkennt, sondern nur jene Verpflichtung, die man sich selber gibt. Wir sind in großer Not und wir rufen zu unserem Herrn und Gott, dass er sich über uns und unser Land und auch über die nächsten Generationen erbarmen möge. Und Genesis 11 legt den Finger genau in diese Wunde. Bleibt als letzter Punkt die Frage, wie stabil kann eine solche gemachte, erzwungene Einheit sein? Wir hören die letzten Verse ab 5. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Das dritte und letzte, was wir hier sehen, ist die gerichtete Einheit. Am Anfang die geschenkte Einheit von Gott, dann die gemachte Einheit der Menschen und zum Schluss die gerichtete Einheit, denn Gott lässt sich nicht spotten. Eine Zeit lang hatte Gott zugewartet, wie sie ihren Turm da in die Höhe trieben. Und Gott hat seine eigene Zeit, die wir manchmal erst im Nachhinein verstehen. Warum er so lange wartet, warum er nicht gleich dazwischen geht. Warum nicht eines der Attentate gegen Adolf Hitler geklappt hat? Gott hat seine Zeit. Und wir können uns sogar vorstellen, wie das Bauwerk in etwa ausgesehen haben könnte, weil die Archäologie inzwischen einige Beispiele babylonischer Prachtbauten entdeckt hat. Man nennt das Ziggurat. Eine Pyramide aus mehreren abgestuften Plattformen nach oben hinzulaufend. Die Stockwerke durch Treppen miteinander verbunden. Im obersten Stock ein geweihtes Heiligtum. In der Hoffnung, dass irgendwelche Götter sich dort einfinden würden. In der babylonischen Sprache heißt Babel dann eben Tor der Götter. Ganz hochtrabend. Und was steht hier im Vers 5? Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen. Das ist ironisch formuliert. Und damit macht Gottes Wort deutlich, wie klein sich doch alle menschlichen Großprojekte in den Augen Gottes ausnehmen. Thiele hat das in seiner ganz eigenen Art auf den Punkt gebracht. Er sagt zu Vers 5, ob wir wohl das Gelächter Gottes aus diesen Zeilen herausspüren. Wenn das keine Ironie ist, so Thielecke, dann weiß ich nicht, was überhaupt Ironie sein soll. Die Menschen hatten doch gemeint, so riesig gebaut zu haben, dass Gott der Atemraum zu eng würde und ihm die Luft wegbliebe. Hier könnte man auch noch das Motto der EU einfügen. Sie meinten doch, wir tollen, selbstbewussten Burschen brechen mit unserer Turmspitze in die himmlische Domäne Gottes ein. Vom wirklichen Himmel aus gesehen, aber ist das alles so mikroskopisch klein, so wichtelmännisch und so winzig, dass Gott es mit bloßem Auge nicht sehen kann. Verstehen Sie? Das ist der Sinn dieser Formulierung in Gottes Wort. Es ist so erbärmlich klein aus Gottes Perspektive, was uns manchmal so einschüchtert. Aber Psalm 2, Vers 4, der im Himmel wohnt, wie heißt es dort? Der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Lasst uns ihre Bande zerreißen, sagen sie. Lasst uns ihre Fesseln von uns werfen. Aber der im Himmel wohnt, thront, der lacht, der Herr spottet über sie. Und dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn. Sein Gericht kommt zur rechten Zeit. Wissen Sie, aus Gottes Perspektive ist das, was uns manchmal so einschüchtert, nicht mehr als ein Ameisenhaufen. Und schauen Sie, Vers 6 und 7, alle menschlichen Möglichkeiten, die Gott schenkt, kann Gott auch wegnehmen. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache verwirren. Das war ein Geschenk Gottes, diese Einheit der Sprache. Und Gott zerstört das, Gott nimmt es ihnen. Und Gott kann es ihnen nehmen binnen kürzester Frist. Keine menschliche Logik, keine menschliche Strategie kann jemals über Gottes Pläne obsiegen. Das sehen wir hier. Und selbst noch im Gericht schützt Gott den Menschen vor der Eigendynamik seiner eigenen Sünde. Gott fällt ihnen in den Arm und das gibt ihnen nochmal die Chance zur Umkehr. Und sie werden daran gehindert, ihre eigene Sünde gewissermaßen zu vollenden. Durch diese Sprachverwirrung können sie ihr selbstzerstörerisches Projekt selber nicht weitertreiben. Und schauen Sie, das ist die frohe Botschaft dieser Verse. Alle Projekte, die dem Willen Gottes zuwiderlaufen, müssen scheitern. Müssen scheitern. Und Gott reagiert ja exakt auf diese Rebellion. Und wodurch markiert der Text das? Das jetzt Gott sagt wohl an. Vorher haben die gesagt, Vers 3, Vers 4, wohlan, lass uns das machen. Und Gott sagt, wohlan, jetzt will ich darauf reagieren. Wohlan, lasst uns quasi zu diesen Links-Links-Projekten mal runtergehen. Und dass Gott hier wir sagt, das kann einerseits ein Majestätsplural sein, und die Hoheit Gottes ausdrücken. Und das kann auch schon eine Vorschattung der Trinität, der Dreieinigkeit sein. Gott als der Dreieinige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber Gottes Wille, und das macht Vers 8 dann deutlich, kommt immer, immer zum Ziel. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Das steht am Ende. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen. Und schauen Sie, was für eine Tragik für die Menschen. Das, was zum einheitsstiftenden Symbol werden sollte, was gewissermaßen der Tempel ihrer Zivilreligion war, dieser Turm, das wird jetzt zur Initialzündung für ihre Zerstreuung. Und was der eigensinnige, sich selbst rühmende Mensch um jeden Preis verhindern wollte, das wird durch seine eigene Schuld umso schneller zu seinem Schicksal. Sie werden zerstreut. Und zurück bleiben die Ruinen menschlicher Großmannssucht. Noch der Name, den dieser Ort erhält, wird den Stempel des Gerichts tragen. Noch der Name wird die Niederlage der Rebellen dokumentieren bis heute. Und damit sind wir beim letzten Vers. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Sie müssen wissen, in hebräischen Ohren klingt der Name Babbel so wie Lautmalerei. Das haben wir noch fast. Wir sprechen von Blabbern oder Babbeln oder Blubbern. So ähnlich. Und vielleicht ist das noch die Erinnerung an diese Endphase des Projektes, als die meisten sich ja nicht mehr untereinander verständigen konnten, weil die Sprachen ja verwirrt waren. Und ihre Kommunikation quasi nur noch wahrgenommen wurde als Blabbern und Bubbeln und Blubbern. Und wer immer das dann aufschrieb, Abraham vielleicht oder Mose später unter Aufnahme der Dokumente, die man ihm gegeben hat, der hat das dann nochmal kommentiert. Und er hat gesagt, hey, dieses Blabbern, dieses Blubbern, das passt gut, denn es ist nahe dran an dem hebräischen Verb Balal. Und Balal bedeutet verwirren, durcheinander bringen. Dieses Wort Balal als Assoziation auf dieses Blubbern angewendet, beschreibt genau das Gericht, das Gott hier vollzogen hat. Er hat sie zerstreut. Er hat ihrem Treiben souverän ein Ende bereitet. Und die Babylonier haben dann später in ihrer Sprache für Babel, wenn sie so wollen, einen sprachlichen Upgrade vorgenommen. Babel heißt dann in deren Sprache Tor der Götter. Aus Blubbern wird das Tor der Götter auf Babylonisch. Aber schauen Sie hin, dadurch wird die Ironie doch nur noch viel stärker. Wo der Mensch sich vor den Toren der Götter wähnt, Babel. Daraus macht der wahre Gott am Ende Ruinen des Chaos und der Hilflosigkeit. Diese Bauruine. Und mehr noch, Babel und sein Turm wird von da an zum Synonym für Hochmut, für moralische Vollkommenheit, für Auflehnung gegen Gott und für eine törichte, dümmliche Selbstüberhebung kleiner, begrenzter Menschen. Und wir lernen, alle menschengemachte Einheit muss zerfallen und scheitern und wird zerfallen und scheitern. Seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben. Und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser wurden Trümmer und ihre Türme auch. Ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand. Und in der letzten Strophe heißt es dann, Jesu Name wird bestehen. Jesu Reich nie untergehen. Sein Gebot gilt alle Zeit. Jesu Wort muss alles weichen. Und ihn kann kein Tod erreichen. Jesus herrscht in Ewigkeit. Und bedenken Sie auch, die letzte Festung, die der Widersacher am Ende der Tage beziehen wird. Und davon haben wir gehört in der Lesung aus Offenbarung 18. Auch diese letzte Festung des Satans wird einmal Babel genannt werden. Und da wird dann dieser Faden von Genesis 11 in Offenbarung 17 und 18 nochmal aufgenommen. Und dieses letzte Babel wird genauso scheitern wie alle vorherigen Babels auch. Das ist gewiss. Für uns, die wir diesen Gott als unseren Vater anrufen durch Jesus Christus, bringt dieser Bericht, bringen diese neuen, unglaublich dichten Verse einen tiefen, durchgreifenden Trost. Und es ist mein Gebet, dass Sie diesen Trost mitnehmen, bei allem Schrecken, den ich Ihnen nicht ersparen konnte. Ja, die Menschen haben Gottes geschenkte Einheit, Vers 1, verspielt. Sie haben Gottes geschenkte Einheit eingetauscht gegen diese gemachte Einheit, die erzwungene Einheit, diese totalitäre Einheit, die den Menschenbruder versklavt. Und dabei kam immer nur eine neue Strophe dieses verlogenen Liedes heraus. Alle Menschen werden Brüder, alle Menschen werden Brüder. Ja, von wegen. Und so sehr uns diese gemachte Einheit auch vordergründig bedrohen mag, hat sie im Ergebnis keine Chance. Denn sie wird gerichtet. Nicht von uns. Aber sie wird gerichtet von dem heiligen, lebendigen Gott zu seiner Zeit. Und er kommt nie zu spät, das wissen wir. Alle Drahtzieher dieser Welt müssen ihr Babel erleben. Alle. Und irgendwann wird von ihren stolzen oder manchmal auch jetzt schon stotternden Reden nur noch ein Babbeln übrig bleiben. Und darum brauchen wir uns vor ihrer gemachten Einheit nicht zu fürchten, liebe Geschwister. Und wir brauchen uns ihrer gemachten Einheit nicht zu unterwerfen. Und wir sind ihrer gemachten Einheit nicht ausgeliefert. Nicht ausgeliefert. Sondern wir als Kinder des lebendigen Gottes sind mit oder ohne Grundgesetz freie Menschen durch Christus. Was uns frei macht, ist nicht unsere Verfassung, so dankbar wir für sie sind. Und so sehr wir sie auch verteidigen und schützen wollen und durch Artikel 20 ja auch dazu aufgefordert sind. Aber was uns frei macht, ist Christus. Durch ihn sind wir freie Menschen. Weil er unsere Schuld vergeben hat. Weil er unser Todesurteil aufgehoben und kassiert hat, wie die Juristen sagen würden. Weil er uns mit Gott versöhnt hat. Weil er uns das ewige Leben geschenkt hat schon jetzt. Weil er uns verspricht, dass es gut ausgehen wird. Und dass wir bis dahin an jedem Tag und bei jedem Schritt unter seinem Schutz sein werden. Du musst wissen, dass du zu Jesus gehörst. Dann bist du frei. Und darum erinnern wir uns zum Schluss mit großer Freude an jenes Ereignis, das exakt heute vor 500 Jahren stattfand. Am 18. April 1521. Exakt heute vor 500 Jahren. Da musste ein junger Mönch vor dem Kaiser erscheinen, weil er in Ungnade gefallen war bei seiner Kirchenleitung. Das war der Papst in Rom. Und weil seine theologische Überzeugung auch vielen Politikern ein Dorn im Auge war. Sie fürchteten seine Freiheit, sie fürchteten seine Integrität. Und sie wussten, dass sie ihn nicht manipulieren können würden. Freiheit in Christus, ihr Lieben. Freiheit in Christus macht uns stark. Nicht, weil wir selber so großartig wären, sondern weil unser Herr treu ist. Freiheit in Christus macht uns stark gegenüber allen Zwängen dieser Welt. Und wenn man uns fragt, warum wir hier als BEG Hannover Gottesdienst feiern und warum wir singen und warum wir die Türe aufmachen und warum wir einladen und warum wir uns nicht verstecken, dann ist die Antwort darauf Christus. Wir sind frei in ihm und wir haben ihm zu folgen. Und sein Wort steht über allen anderen Worten. Wir sind frei durch die Vergebung unserer Schuld. Weil Jesus uns Gnade und Errettung geschenkt hat, dadurch, dass er die Strafe für uns am Kreuz getragen hat, hast du diese Freiheit. Und so wird Worms im April 1521 dann zu einer Sternstunde für das Gewissen des Einzelnen gegenüber den Mächtigen seiner Zeit. Und dieses Gewissen ist deshalb stark, weil es nicht irgendwelchen humanistischen Idealen folgt, sondern weil es gebunden ist im Vertrauen an den geliebten Herrn Jesus Christus. Und Luther tritt dort in Worms, heute vor exakt 500 Jahren, nicht als strahlender Held auf, wahrlich nicht. Luther weiß, dass es ihm ähnlich ergehen könnte wie Johann Hus 100 Jahre vorher. Dem hatten sie auch freies Geleit zugesichert und dann am Ende doch auf den Scheiterhaufen gebunden. Luther wusste das. Und er lebte bewusst mit diesem Risiko. Am 17. April muss der nicht mal 40-jährige Theologe zum ersten Mal vor den Kaiser treten, der damals auch noch relativ jung war, Karl V. Und er wird verhört von dem Gesandten des Papstes, Dr. Johann Eck. Widerrufe deine Schriften. Luther, widerrufe deine Schriften. Das ist die Forderung, Erläuterung und Begründung. Wie es in der Einladung noch hieß, sind nicht mehr vorgesehen. Luther dachte, er könne dort diskutieren. So stand es auch in der Einladung. Jetzt heißt es, nein, es gibt nichts mehr zu diskutieren. Widerruf sonst nichts. Also der Druck der Institution sollte doch wohl genügen. Eine Nacht Bedenkzeit. Am 18. April tritt Luther dann erneut vor den Kaiser, begleitet von gut gemeinten Ratschlägen und sicher vielen Gebeten. In dem Moment ist er wahrscheinlich der einsamste Mensch von Worms. Und keiner kann ihm da mehr helfen, außer dem einen. Aber diesem einen gehört sein Herz und gehört seine Treue. Und so antwortet Martinus auf die erneute Frage, ob er sich denn nicht nun endlich entschuldigen wolle und klein beigeben wolle. Antwortet er mit diesen berühmt gewordenen Worten, es sei denn, dass ich durch Zeugnisse der Schrift oder durch klare Gründe der Vernunft überführt werde. Und mit klaren Gründen der Vernunft meint Luther klare Argumente auf der Basis der eindeutigen Heiligen Schrift. Es sei denn, dass ihr mir durch die Bibel zeigt, dass ich falsch liege. Denn ich glaube, fährt Luther fort, weder dem Papst noch den Konzilien allein, da es feststeht, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. So bin ich überwunden durch die von mir angeführten Schriftstellen und ist mein Gewissen gefangen in Gottes Wort. Daher kann und will ich nichts widerrufen. Und nach einer Tradition, die nicht schriftlich verbürgt ist, aber die in das Ganze eigentlich passen würde, soll er noch hinzugefügt haben, ich kann nicht anders, hier stehe ich, Gott helfe mir. Amen. Und Kaiser Karl und Dr. Eck, in dem der Papst gegenwärtig ist, stehen geschockt und machtlos vor der Wahrheit dieses Bekenntnisses und vor der Kraft dieser Freiheit in Christus. Und Luther Er fährt einmal mehr, wie so oft schon davor und danach. Mein Herr Jesus Christus ist der Stärkste. Mein Herr Jesus Christus ist der Stärkste. Und der Herr sorgt dann dafür, dass Luther nach der Abreise nicht gekidnappt werden kann, dass er nicht ermordet werden kann, sondern Friedrich der Weise, der Kurfürst von Sachsen, inszeniert dann seine Entführung auf die Wartburg. Und Friedrich der Weise gewinnt dadurch den brillantesten Professor, den seine Universität jemals bekommen sollte. Und das, liebe Glaubensgeschwister, in unserem Herrn Jesus Christus, das ist eigentlich die klassische Situation für den einzelnen Christen und für die Gemeinde Jesu in dieser Welt. Wir sind nicht unbedingt mehrheitsfähig. Wir werden immer wieder Druck bekommen. Wir werden immer wieder dem Druck ausgesetzt werden, uns einer von Menschen gemachten Einheit zu unterwerfen. Wir werden immer wieder aufgefordert werden, doch endlich mitzuschwimmen im Mainstream der Menschenbrüder. Sei es bei manchem in der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft, in der Öffentlichkeit, im Hörsaal. Endlich mitzuschwimmen im Mainstream der Menschenbrüder. Und manchmal werden wir schwach und schweigen, obwohl wir reden müssten. Und manchmal machen wir mit, obwohl wir uns widersetzen müssten, um Jesu willen. Aber dann dürfen wir damit immer wieder zu Jesus kommen. Und er wird uns vergeben. Und er wird uns aufrichten. Und er wird uns dann neu in den geistlichen Kampf für das Evangelium schicken. Und dann ziehen wir wieder los, weil wir wissen, dass es wahr ist. Dass es wahr ist, was Luthers schottischer Kollege John Knox in seinen schweren Stunden erfuhr. Gut 40 Jahre nach Worms, als Queen Mary, die sogenannte Bloody Mary, den Reformator John Knox mit Gewalt zum Schweigen bringen will. Da wird Knox dieser wunderbare Satz geschenkt. Dieser wunderbare Satz, den wir heute ganz neu verstehen wollen. Und er lautet: Einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Wir beten. Allmächtiger Gott, danke, dass das wahr ist. Dass wir dich haben dürfen und dass wir mit dir immer in der Mehrheit sind. Herr, dass wir den Zeitläuften, in die wir hineingestellt sind, auch in diesem April 2021, nicht ausgeliefert sind. Du bist der Herr. Und du setzt auch den Mächtigsten ihre Grenze. Herr, lass uns treu sein. Hilf uns, in dieser Freiheit zu bestehen, die du uns geschenkt hast, durch die Vergebung unserer Schuld. Und Herr Jesus, gib, dass wir als deine Gemeinde auch in dieser kritischen Phase der Geschichte unseres Landes ein Licht sein dürfen für die Welt, das Salz der Erde. Mach uns mutig. Lass uns unsere Knie beugen jeden Tag vor dir und nicht vor den menschlichen Forderungen. Und hilf, dass wir über allem und vor allem die herrliche Wahrheit deines Evangeliums ausbreiten, dass es Rettung gibt für Sünder auf ewig. Wir bitten dich, erbarme dich. Erbarme dich über unser Land. Erbarme dich über unsere Zeitgenossen. Erbarme dich, Herr, über diese ganze Erde, von der dein Wort in 1. Mose 11 spricht, Herr. Wir stellen uns unter den Schutz deiner Macht und wir preisen und ehren über allem deinen heiligen Namen, du lieber, guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.